Wir haben gerade einige schwangere Frauen in unserer Mitte. Eine aufregende Zeit. Vielleicht auch besonders in diesen Tagen. Denn so eine Schwangerschaft ist nie vollständig planbar. Man kann bei Beginn der Schwangerschaft so grob den erwarteten Termin der Geburt berechnen, aber ich habe gelesen, es kommt nur so etwa bei 5% der Babys genau zu dem Tag, der vorher berechnet wurde. Die meisten, die kommen doch ein paar Tage früher oder ein paar Tage später. Aber immerhin, rund 8-9 Monate vorher weiß man grob, ab wann man die Termine etwas flexibler gestalten sollte. Und die Eltern, sie sind gespannt. Wie wird unser Kind aussehen? Wie wird sich der Charakter entwickeln? Was wird einmal aus dem Kind werden? Wie wird es uns als Familie verändern? Lauter Fragen, voller Erwartung, voller Hoffnung, voller Neugierde. Aber heute Morgen lesen wir nicht von einer Geburt, die 8-9 Monate vorher angekündigt wurde, sondern 700 Jahre im Voraus. Und es wurde nicht nur eine Geburt vorausgesagt, die in 700 Jahren dann stattfinden sollte, nein, auch wo diese Geburt stattfinden wird. Der Ort. Und wie dieses Kind sein wird. Und was aus diesem Kind werden wird. 700 Jahre im Voraus. Nun, beim Beginn eines neuen Lebens ist vieles wirklich erstaunlich. Aber dieses Leben, von dem wir heute Morgen lesen, ist über die Maßen außergewöhnlich und erstaunlich. Wir lesen nämlich aus dem Propheten Micha im 5. Kapitel die Verse 1 bis 3. Micha, unter den kleinen Propheten, Micha Kapitel 5, und wir lesen die Verse 1 bis 3. Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Darum wird er sie dahingeben, bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israels zurückkehrt. Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes, und sie werden in Sicherheit wohnen. Eine bekannte Prophezeiung. Als Micha lebte 700 Jahre vor Christus, da war diese Aussage noch in weiter Ferne und auch schwer zu verstehen. Aber wir blicken auf diese Schriftstelle und wir können sagen, ja und Amen, das hat sich erfüllt in der Geburt von Jesus Christus. Wie wir es auch gelesen haben im Matthäus 1. Aber auch schon in den Tagen des Propheten Micha waren diese Verse ein großer Trost. Ein Ausblick inmitten einer schweren Zeit, voller tragischer Umbrüche, einer düsteren Gegenwart. Nicht die Hoffnung zu verlieren. Nicht zu ermatten. Nicht zu verzweifeln. Und so ist es für uns umso mehr eine Bestätigung der Hoffnung und des Trostes, den Gott uns schenkt in seinem Sohn Jesus Christus, der Mensch geworden ist, um sich mit uns zu verbinden und uns so mit Gott zu versöhnen. Drei Verbindungen wollen wir uns hier anhand dieses Textes heute genauer anschauen, die der Prophet Micha durch den Geist Gottes in dieser Prophezeiung aufzeigt. Zum einen seine Verbindung zu David. Wir finden einige Parallelen zu König David. Der hat gut 250 Jahre vor Micha gelebt. Und er war ein großer König, ein guter König. Mit ihm begann die berühmte Königsdynastie Israels. Mit Hiskia, zur Zeit von Micha, war bereits der 15. Erbe des Thrones Davids in Herrschaft. Die Königsdynastie bereits in der 15. Generation. Aber zu Michas Zeit war die Herrschaft nur noch über das Südreich, über Juda. Das Nordreich, es hatte sich unter Rehabeam abgespalten und gerade in dieser Zeit, in der Micha lebte, 722 vor Christus, da wurde das Nordreich von den Assyrern erobert, überwältigt. Eine Kriegsmacht. Und Micha kündigt an, dass auch das Südreich, auch Juda, wo noch dieser davidische König ist, auch sie werden erobert werden von den Babyloniern. Damals noch keine große Macht, noch keine große Bedrohung. Aber Micha, er zeichnet eine düstere Zukunft auf. Dem Südreich wird es nicht anders ergehen als dem Nordreich. Und selbst der Thronerbe Davids wird fallen. Im Vers direkt vor dieser Weissagung, da lesen wir: Jetzt ritze dich, Tochter der Kriegsschar. Man hat eine Belagerung gegen uns gerichtet. Mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf die Backe. Der König wird gedemütigt werden. Er wird geschlagen werden. Jerusalem, die Königsstadt, wird erobert werden. Und der König, er wird wehrlos sein. Er wird hilflos sein. Nach etwas mehr als 100 Jahren hat es sich erfüllt. Die Königslinie Davids, die Herrschaft in Juda, sie scheint zu Ende. Fremde Mächte regieren. Und bedrücken und bedrängen das Volk. Eine betrübende Aussicht, eine dunkle Zukunft, die Micha aufzeigt. Gott richtet sein Volk für ihre Sünden. Sie sind gottlos und korrupt geworden, mahnt Micha an. Sie sind gierig und voller Sünde, nur um das eigene Wohl bedacht. Und all der Ruhm, all die Herrlichkeit, all der Glanz der alten Tage wird dahin sein. All die Privilegien, all die Vorteile, all das, was sie genießen konnten, es wird genommen werden. Juda wird erobert werden, bestraft werden. Gott erniedrigt und demütigt sein Volk. Er demütigt die Menschen, die auf sich selbst vertrauen. Und in dieser Zeit hat Micha dennoch eine Botschaft voller Hoffnung. Und er sagt, Gott wählt das Niedrige und das Geringe. Er verheißt einen neuen Herrscher über Israel. Aber nicht einfach irgendeine Fortsetzung der davidischen Dynastie wie in den letzten Generationen. Nein, er wird vielmehr das verkörpern, was auch David bereits schattenhaft gezeigt hat, als er König wurde. Nachdem der böse, aber große König Saul von Gott gerichtet wurde. Da wählte Gott David. Und er erwählte einen Geringen, einen Niedrigen, einen Unscheinbaren, einen Jungen. Gott erwählte David als ein Zeichen, dass er jemanden wählt, der niedrig ist, der gering geachtet ist. Um seine eigene Herrlichkeit und um seine eigene Kraft umso mehr zu bestätigen. Und wisst ihr, wo David geboren wurde? In Bethlehem. Bethlehem war der Ort, wo David geboren wurde, wo David aufgewachsen ist. wo er die Schafe seines Vaters Isai gehütet hat. Er kam nicht aus einer Adelsfamilie, sondern es war eine Hirtenfamilie. Und obwohl der große König David in Bethlehem geboren wurde, war dieser Ort, war dieses Dorf sowohl vorher als auch hinterher nur ein kleines Dorf geblieben. Nicht weiter von Bedeutung. Wenn man von der Stadt David sprach, dann dachte man nicht so sehr an Bethlehem, sondern an Jerusalem. Diese Stadt, die David ausgebaut hat, als Hauptstadt, als Regierungssitz. Und auch als der Ort, wo der Tempel stand. Aber an Bethlehem gab es kein großes Interesse. Schon vorher, unter Josua, bei der Einnahme Kanaans, da werden 115 verschiedene Städte genannt. 115 Städte, die genannt werden als Teil nun des Landes Israel. Aber Bethlehem ist nicht unter ihnen. Dieses Bethlehem im Land Juda, es wird nicht aufgezählt. Es ist zu gering. Es fällt unter den Nebensatz und die Dörfer drumherum. Es braucht sogar noch einen Zusatz. Bethlehem Ephrata. Es gehört in die Region Ephrata. Bethlehem ist nicht groß genug, dass es für sich allein stehen kann. Es gab noch ein anderes Bethlehem, das heißt Haus des Brotes. Es gab noch ein anderes Bethlehem mehr im Norden. Um es von diesem Bethlehem zu unterscheiden, brauchte es einen Zusatz. Bethlehem, was zu Ephrata gehört. Im Land Juda. Bethlehem ist nicht groß genug, um eine eigene Sippe, eine Tausendschaft in Juda zu bilden. Es wird eben zusammengenommen mit dem Gebiet Ephrata, um als eigene Sippe gelten zu können, um als eine Sippe wie so ein Kreis vielleicht gelten zu können. So klein, so unscheinbar, so unbedeutend ist Bethlehem. Als Gott David erwählte, da sollte der Prophet Samuel nach Bethlehem hingehen und unter den Söhnen Isais den Jüngsten wählen, an den nicht einmal die eigene Familie dachte, als ein Familienfest zusammengerufen wurde. Sondern er war irgendwo bei den Schafen auf dem Feld, der Jüngste, den keiner beachtete. Und nun erwählt Gott erneut diese kleine Stadt, diesen Ort, müsste man sagen. Und er erwählt ein Kind, etwas Geringes. Gott sorgt dafür, dass in 700 Jahren nach Micha genau in diesem unbedeutenden Dorf eine Frau und ein Mann aus Nazareth, aus dem Norden Israels, hinabziehen. Und Gott gebrauchte sogar den gottlosen Kaiser Augustus, ohne dessen Wissen, damit ein Kind in einem Ort geboren wird, den Augustus mit Sicherheit nicht kannte. Aber Gott hatte das Geringe erwählt, das Unscheinbare, das Niedrige. Seit Jerusalem zur Stadt Davids ausgebaut wurde, während seiner Herrschaft auf dem Berg Zion, da waren alle königlichen Thronerben, alle 15 Generationen und darüber hinaus, sie waren alle in Jerusalem geboren. Sie sind alle im Königspalast geboren. Aber Micha erkündigt einen neuen David an. Einen, der im kleinen Dorf Bethlehem geboren wird. Jemanden, der in Niedrigkeit geboren wird. Nicht im königlichen Prunk. Nicht in königlicher Stärke und königlicher Erwartung von Anfang an. Und dieser wird die Königsverheißung aber erfüllen. wie Gott es David versprochen hat in einem Bund. In 2. Samuel 7, Vers 12 und 13, da schwört Gott dem David in einem Bund, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, das ist eine Umschreibung des Todes, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Und nach der Ankündigung Michas, dass ein Gericht kommen wird, dass der König Israels geschlagen werden wird, da scheint das alles ein Ende zu haben. Da scheint es alles hinfällig geworden zu sein. In Kapitel 4, Vers 9, da ruft Micha: Jetzt, warum erhebst du ein Geschrei? Ist kein König in dir? Oder ist ein Ratgeber umgekommen, dass dich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärende? Kreise und brülle, Tochter Zion, wie eine Gebärende, denn jetzt musst du aus der Stadt hinausziehen und auf freiem Feld wohnen und bis nach Babel kommen. Kein König mehr, sondern nur noch Schmerz und Not, wie das Schreien einer Gebärenden. Aber Gott ist nicht am Ende. Er erweckt in Bethlehem wieder einen Herrscher, wie einst David. Und ja, aus den Nachkommen Davids, wie er dem David versprochen hat. Der Herrscher sein wird. Diese Herrschaftslinie wird nicht enden. Und so wie David wird er das Volk vereinen. David wurde zunächst nur König über Juda und kämpfte gegen Sauls Sohn Ischboschet, der im Nordreich regierte. Aber dann wurde David König über ganz Israel. Aber Davids Enkel Rehabeam, der war töricht und das Reich wurde wieder aufgeteilt. Auch als ein Gerichtshandeln Gottes. Und seit Davids Enkel gab es einen König im Nordreich. Und die davidische Dynastie herrschte nur über das Südreich, über Juda. Doch Micha spricht nun von einem Herrscher über Juda, wie Hiskia es in seinen Tagen war. Nicht nur über einen Herrscher über Juda, sondern ein Herrscher über Israel. Hier heißt es: Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Dieser Herrscher, er wird sein Volk wieder vereinen und über sie als guter König herrschen. Dieser König wird wie ein guter Hirte seine Schafe weiden, vergleichbar mit Davids besten Tagen, der von einem Schafhirten zu einem königlichen Hirten wurde. Und wir sehen hier eine Verbindung zu David, der niedrige Geburtsort Bethlehem, nicht die Königsstadt, sondern ein kleines, unbedeutendes Dorf. Die Erfüllung des Bundes Davids, dass es nicht verloren ist, was Gott verheißen hat, obwohl es alles zu Ende scheint. Und Micha das Ende der Dynastie voraussieht für eine Zeit, erklärt er doch auch hier, Gott wird dennoch treu ausführen. Er wird wieder jemanden hervortreten lassen aus Bethlehem. Und dieser Herrscher wird das, was getrennt und zerstreut ist, wieder vereinen, mehr noch als David es konnte. Gott erwählt den Geringen. Gott erwählt das Unscheinbare, um seine Kraft und Herrlichkeit zu zeigen, inmitten der Zeit von Trostlosigkeit und Dunkelheit und Verzweiflung. Aber wir finden hier auch zweitens seine Verbindung zu Gott. Die Verbindung zu David, die Micha hier anzeigt, war bereits eine großartige Ermutigung. Stellt euch mal vor, die Juden, die nach Babylon deportiert wurden, fern von ihrer Heimat, von all der ehemaligen Pracht Israels, sind sie in der Not, erleben die Schmach, die Schande, die Demütigung durch ihre eigene Schuld. Sie sind vertrieben, sie sind beraubt und sehnen sich zurück nach Israel. Sehnen sich zurück nach dieser alten Zeit. Aber sie lesen von dieser Weissagung, dass Gott einen neuen David hervorkommen lässt. Aus ganz geringer und niedriger Position. Ja, inmitten all des Elends und der Not heraus, all der Demütigung heraus, soll doch wieder ein großer Herrscher auftreten, der das Volk zusammenbringt. Sie erinnern sich zurück, was ihnen von früher erzählt wurde, was sie gelesen haben. Was war das doch für eine goldene Zeit, als David noch herrschte und nach ihm sein Sohn Salomo, auf der ganzen Welt bekannt und geehrt. Wie herrlich diese Erinnerungen an die guten alten Zeiten. Kann es sein, dass trotz der gegenwärtigen Not Gott einen König hervorkommen lässt, aus all dem Schutt und aus all der Schwachheit heraus, und er wieder zu einer Pracht führen wird, wie damals David zu Beginn des israelitischen Königtums? Oh, das war die Hoffnung vieler Generationen, die Micha gelesen haben. Aber Micha geht weiter in seiner Weissagung. Er geht noch weiter zurück. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Dieser Herrscher, den Micha kommen sieht, der so viel Ähnlichkeit mit dem alten König David hat, der diese Erinnerung an die goldene frühere Zeit weckt, der ist gleichzeitig irgendwie auch älter als David. Seine Ursprünge oder besser seine Hervorgänge sind von der Urzeit her. Damit kann Micha darauf hinweisen, dass schon vor David, zum Beispiel in den Zeiten Abrahams, dieser König sich in einer Weise geoffenbart hat. Die Tage der Urzeit können auch die Tage Noahs sein oder die Urgeschichte der ersten Generationen von Adam an. Aber der zweite Teil dieses Satzes, er führt uns noch weiter zurück als Abraham und Noah und noch weiter zurück als Adam. Seine Hervorgänge sind von den Tagen der Ewigkeit her. Micha gebraucht hier das Vokabular des Alten Testaments, um die größte aussprechbare Zeitspanne zu nennen. Ewigkeit, es ist unvorstellbar für jeden Menschen. Und in manchen Sprachen fehlt uns sogar das richtige Wort dafür. Aber Micha, er gebraucht die Sprache, die größtmögliche zeitliche Einordnung preisgibt. Es ist die Zeit, die eine Zeit von Gott ist. Der Prophet Habakuk, er fragt in Habakuk 1, Vers 12, bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Die Urzeiten ist irgendwo die Zeit, in der nur Gott wohnt, in der kein Mensch Einblick hat. Oder Mose schreibt in 5. Mose 33, eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme. Oder die personifizierte Weisheit sagt in Sprüche 8, Vers 23, von Ewigkeit her war ich eingesetzt, von Anfang an, vor den Uranfängen der Erde. Was Micha hier sagt, ist, dieser Herrscher, der kommen wird in diesem kleinen Dorf, in diesem kleinen Ort Bethlehem. Er ist nicht nur eine Erinnerung an David. Er hat eine Verbindung, die in die Zeit hineinreicht, die nur Gott gehört. In eine Zeit vor aller Menschheit, in eine Zeit vor der Schöpfung dieser Welt. Dieser Herrscher, er hat eine Verbindung in die vergangene Ewigkeit. Dieser Herrscher, er ist aus der Ewigkeit hervorgegangen. Die Rabbis, sie deuteten diesen Text um, sie konnten es nicht so stehen lassen. Sie wussten, ja, dieser Text, er spricht von dem versprochenen Messias. Aber mit diesen Worten hatten sie Probleme, also deuteten sie es um. Sie sagten, das Hervorgehen seines Namens ist von der Urzeit her. Das heißt, dieser Herrscher, dieser Retter, dieser Messias, er wurde seit der Urzeit angekündigt, verheißen, versprochen, erwartet. Schon von dem Tor des Paradieses, als Gott Eva versprach, dass einer ihrer Nachkommen der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten wird und den Sündenfluch besiegen wird. Oder da wurde der Name des Messias verheißen. Und ja, das ist wahr. Finden das durch das ganze Alte Testament. Verheißungen auf Christus. Verheißungen auf den Namen des Retters. Aber Micha sagt mehr als das. Nicht nur sein Name, nicht nur seine Ankündigung ist von der Urzeit an, sondern seine Hervorgänge. Nicht nur sein Ruf, sondern sein Wesen reicht zurück in die tiefste Vergangenheit, in die vergangene Ewigkeit. Und was den Menschen damals unfassbar war und auch unseren Verstand bei weitem übersteigt, aber was das Wort Gottes hier verkündet, hier 700 Jahre vor Christus, ist, dass dieser Messias, dass Jesus Christus nicht um das Jahr Null begann zu existieren. Nun, das war die Zeit, als er Mensch wurde und sich in die Nachkommenschaft Davids einreihte. Aber seine Existenz begann da nicht, sondern sie reicht zurück in die Ewigkeit. Er ist nämlich Gott von Ewigkeit. Gott, der ewige Sohn, ist Mensch geworden. Und kennt ihr die Stelle, wo Jesus die Pharisäer ein Rätsel aufgibt? Und sagt, kennt ihr Psalm 110? Wenn ihr sagt, der Messias ist der Sohn Davids, wie kommt es, dass David ihn seinen Herrn nennt? Und die Pharisäer können nicht darauf antworten. Aber Micha antwortet darauf. Ja, hier ist jemand, der geboren wird. In der Stadt Davids, in der Bethlehem. Ein Nachkomme Davids. Aber gleichzeitig reichen seine Hervorgänge zurück in die Ewigkeit, in die Zeit Gottes. Darum nennt David ihn seinen Herrn. In Bethlehem ist nicht sein Ursprung, in der Ewigkeit ist sein Ursprung. In Bethlehem hat er sich erniedrigt. Die Tatsache, dass er Mensch wurde, dass er sich in die Königsdynastie Davids einreihte, war nicht seine Erhöhung, es war seine Erniedrigung. Es war seine Menschwerdung. Aber seit den Tagen Adams hat Gott, der Sohn, sich immer wieder offenbart. Wir erinnern uns an den Herrn, mit dem Henoch wandelte auf Erden. Oder dem göttlichen Besucher, vor dem Abraham stand und betete und Fürbitte tat. Oder die Wolkensäule, die dem Volk Israel voranging. Oh ja, seine Hervorgänge, Sie sind im Plural. Christus, der ewige Sohn, er hat sich immer wieder geoffenbart. Er hat sich nicht unbezeugt gelassen. Nein, wir wissen, in ihm wurde die ganze Welt geschaffen. Und nichts, auch nicht eines, was geschaffen ist, wurde ohne ihn geschaffen. Er war wirksam von Ewigkeit an. Er ist vor allem und alle Dinge bestehen durch ihn. Gott, der Sohn, die zweite Person der Dreieinigkeit, der einen Gott hat, er hat sich in der Geschichte geoffenbart. Aber dieses göttliche Wesen ist an einem Tag zu einer bestimmten Zeit Mensch geworden. Er hat Menschheit angenommen. Er wurde geboren unter Geburtsschmerzen. Wir lesen hier, darum wird er sie dahingeben bis zu der Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israels zurückkehrt. Er kommt auf die Welt als kleines Baby unter Schmerzen und Wehen der Mutter. Ja, hier lesen wir von Maria, die in Bethlehem geboren hat. Und bis zu dieser Zeit, bis zu dieser von Gott festgelegten Zeit, an diesem von Gott festgelegten Ort, da wurde das Volk Israel selbst mit einer Gebärenden verglichen, wie wir es in Kapitel 4 gelesen haben. Wie eine Frau unter großen Geburtsschmerzen. Ist kein König in dir? Oder sind deine Ratgeber umgekommen, dass dich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärende? Kreiße und brülle, Tochter Zion, wie eine Gebärende, denn du musst aus der Stadt hinausziehen. Gericht kam über das Volk. Aber mit den Geburtsschmerzen dieser Frau in Bethlehem ist ein neuer König gekommen. Gott wird Mensch. Und das war der ewige Heilsplan Gottes. Und weil Gott diese Rettung geplant hat, hat er sein Volk, ja die ganze Welt dahingegeben unter Sünde, Leid, Fluch und Elend, Krankheit und Not, Gericht und Verlust. Weil er diese Zeit und diesen Ort und diese Form der Rettung in Christus geplant hat, von Ewigkeit an. Denn die Streitkraft Davids reicht nicht aus, um den Fluch der Sünde zu besiegen. Und die Weisheit Salomos reicht nicht aus, um uns Menschen zur Herrlichkeit zurückzuführen. Und die Schatzkammern des Palastes reichen nicht aus, um Frieden mit Gott zu erkaufen. Nein, es musste alles zerbrechen, es musste alles zerfallen, es musste alles vergehen, woran wir Menschen uns halten, woran wir Menschen uns selbst aufbauen wollen. Gott hat sie dahingegeben, bis zu der Zeit, da eine Gebärende geboren hat. Ja, in Christus ist Hoffnung für eine gefallene und sündige Welt. Kein König und kein Politiker, keine Medizin, kein Reichtum, keine Wissenschaft, kein Staatsbündnis, keine Sozialrevolution, nichts kann uns retten. Nein, nur dieses Kind, das nach dem Ratschluss Gottes zu seiner Zeit an dem von ihm bestimmten Ort geboren wurde, der Herrscher sein soll in der Kraft Gottes. Um seinetwillen hat Gott diese Welt gerichtet, aber nicht vernichtet. Um seinetwillen hat Gott diese Welt dahingegeben, aber nicht aufgegeben. Um seinetwillen hat Gott mit aller Langmut all die Gottlosigkeit ertragen, um in Christus Rettung zu schaffen. In Jesus Christus, dem Herrscher aus Bethlehem, haben wir den Retter. Den wahrhaftigen Retter, Er ist Gott, der Mensch geworden ist, der ewige Gott, der in die Blutlinie Davids trat, Gott, der Menschheit annahm, um Menschen wieder mit Gott zu versöhnen. Er ist der Mittler, der Verbinder, denn in ihm sind Gottheit und Menschheit verbunden. Und Jesus ist geboren, um zu sterben, um sein Leben hinzugeben als Opfer und priesterlich uns mit dem Vater zu versöhnen. Und er ist unser König, der sein Volk in die Herrlichkeit führt, heraus aus all dem Elend, aus der Sünde, aus der Vergänglichkeit, aus der Gefallenheit dieser Welt. Er führt in ein Reich der Herrlichkeit. Und wenn er wiederkommt, das herrlicher ist als Davids Reich, das länger anhält als Salomos Ruhm, er wird auftreten, heißt es hier, und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Dieser Herrscher ist mit Gott verbunden. Und er ist Gott, der Mensch wurde, um Menschen mit Gott zu verbinden, wie es kein König und kein Priester und kein Prophet vor ihm je bewirken konnte. Oder jemals wirken kann. Er ist der eine Retter, der ewige Mittler zwischen Gott und Menschen. Gott, der Mensch wurde. Immanuel, Gott, der mit uns ist. Und drittens, seine Verbindung zu dir. Kennst du diesen König? Kennst du diesen Retter, diesen Herrscher? Nun, ich meine nicht, hast du schon mal von dem Kind aus Bethlehem gehört? Ich frage nicht, kennst du die Geschichte dieser Geburt? Ich frage nicht, kennst du den Namen Jesus? Nein, sag mir, bist du mit diesem König verbunden? Ist dieser Herrscher dein Herrscher? Ist dieser König dein König? Ist dieser Retter dein Retter? Gehörst du zu ihm? Hast du eine persönliche Beziehung, eine feste Verbindung mit diesem Retter, der vor 2000 Jahren Mensch wurde? Vielleicht fragst du dich, wie soll das denn gehen? Nun, er hat nicht nur eine ewige Vergangenheit, sondern auch eine ewige Zukunft. Er ist gestorben, ja, nach dem Willen Gottes, aber er ist auch auferstanden am dritten Tag von den Toten. Und er hat die Sünde und den Tod und den Teufel besiegt. Und gerade darin ist er der mächtige Herrscher geworden, größer als David und Salomo und alle Generationen hindurch. Und er hat eine ewige Herrschaft angenommen. In ihm allein erfüllt sich vollkommen diese Bundesverheißung Gottes an David. Und Jesus, er verspricht jedem, der mit ihm verbunden ist, ewiges Leben, das er erworben hat für die Seinen. Ewige Herrlichkeit in seinem Reich, dass er in Niedrigkeit aufrichtet hier in dieser Zeit und in Herrlichkeit vollenden wird, wenn er wiederkommt. Wie kannst du also mit Jesus Christus, dem Herrscher, der gestorben ist und der auferstanden ist und der ewig lebt, wie kannst du mit ihm verbunden sein? Zunächst einmal, werde gering. Und er wird dir hervorgehen. Demütige dich selbst vor diesem Herrn. Gott widersteht den Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade, schreibt Petrus. Du kannst Gott nicht beeindrucken, weder mit deinem Geburtsort oder deiner Abstammung oder deinen vergangenen Leistungen. Du wirst nicht mit Jesus verbunden, einfach weil du immer mehr an Wissen aneignest, immer fähiger wirst, wie ein Christ auszusehen, immer fester wirst, die Lieder auswendig mitzusingen oder etwas auswendig aufsagen zu können oder theologisches Wissen aneignest. Du wächst nicht hinein, indem du einfach immer fähiger wirst, immer stärker wirst, immer leistungsstärker wirst. Und irgendwann kannst du dann die Prüfung ablegen und jetzt habe ich das Recht, zu Gott zu gehören, zu Christus zu gehören. Wie ein Abitur oder eine Meisterprüfung. Nein, so funktioniert es nicht. Wir können es uns nicht verdienen, dass Christus unser Herr wird. Sondern das, was wir nötig haben, ist, uns vor ihm zu demütigen. Vor ihm gering zu werden. Wie Bethlehem. Gering zu werden. Werde gering wie Bethlehem. Und Christus wird dir hervorgehen. Er wird dir nahen. Er wird zu dir kommen. Aus deiner geistlichen Armut und Untauglichkeit wirst du erkennen, dass du einen Retter nötig hast. Und Christus kommt zu denen, die gering werden, die sich demütigen, die erkennen, ich habe nichts verdient. Ich habe nichts, was ich vor Gott bringen kann. Ich habe nichts, wofür ich mich rühmen könnte. Werde gering. Und Christus wird dir hervorgehen. Und außerdem, kehre zurück zu Gott. Und er wird dich aufnehmen. Umkehren zu Gott, das bedeutet die eigenen falschen Wege bekennen und davon abkehren, um Gott zu folgen. Um das zu tun, was Gott gefällt. Die Bibel sagt, tue Buße, kehre ab, verändere deine Gesinnung der Sünde gegenüber, deiner sündigen Gewohnheiten gegenüber. Und achte auf das, was Gottes Wort lehrt, wozu es uns anleitet. Hier in Vers 2 lesen wir, und der Rest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Söhnen Israel. Kehre zurück zu Gott. Wende dich hin zu seinem Wort und zu der Gemeinschaft der Gläubigen. Und Jesus wird dich nicht hinausstoßen, sondern in Liebe annehmen. Brich mit deinen eigenen Wegen, deinen selbstsüchtigen Gewohnheiten, deinen schädlichen Hobbys, deinen bösen Betrügereien, mit denen du dir einen Vorteil versprichst oder ein besseres, bequemeres Leben in dieser Zeit. Kehre zurück zu dem, was Gott gefällt, was Gott für gut erklärt. Kehre zurück, wende dich zu der Gemeinschaft der Gläubigen. Und dem Wort, das gepredigt wird. Und dem Lob Gottes. Bitte Jesus um Vergebung für deine Sünden. Bitte ihn um Hilfe für dein verkommenes Leben. Ein Leben, das so weit weggeführt hat von Christus. Kehre um von deiner eigenen Strategie. Von deinem Selbstvertrauen, aber wende dich ihm zu, im Gottvertrauen, im Christusvertrauen. Tue Buße und er wird dich aufnehmen, wie wir es hier lesen, als einen Bruder, als Teil der Familie Gottes. Werde gering und tue Buße. Kehre um zu Gott und dann vertraue ihm und er wird dir vorangehen. Das, was uns mit Christus aufs Engste verbindet, ist der Glaube. Das heißt, dass du dich ihm anvertraust. Vertraue darauf, dass sein Tod am Kreuz dir Frieden mit Gott verschafft. Dass Jesus dein Stellvertreter, dein Sündopfer geworden ist und dich mit Gott verbindet, versöhnt, Frieden schafft mit dem ewigen Gott. Und allein deshalb kannst du Hoffnung haben, weil Jesus diese Welt überwunden hat, den Fluch, den Tod, die Sünde besiegt hat. Vielleicht ist dein Leben so chaotisch, so zerbrochen, so verwüstet, wie Micha es in Bezug auf sein Volk voraussieht. Aber hier ist Hoffnung. Vertraue Christus. Vertraue seiner Herrschaft, dass das, was sein Wort dir sagt, gut ist und nützlich ist und zum Ziel bringt. Gehorche ihm als deinen Herrn. Vertraue ihm, indem du sein Wort folgst und nicht deiner eigenen Weisheit, nicht deiner eigenen Kraft. Er hat Zeit und Ewigkeit in seiner Hand. Er beherrscht diese ganze Welt schon seit Anbeginn an. In ihm wurde alles erschaffen. Allein durch sein Wort wird alles erhalten. Er kennt alle Katastrophen und alle Kriege, die diese Welt je gesehen hat. Und er herrscht dennoch. Und sein Wort gilt immer noch. Er ist nicht ratlos, wie die Ratgeber zu Michas Zeit. Er ist nicht machtlos, wie die Könige zu Michas Zeit. Er ist nicht hoffnungslos, wie das Volk zu Michas Zeit. Dieser Christus, unser Herr, er wird nicht überrascht. Bei Gott ist selbst die Nacht hell wie der Tag. Und wenn wir auch nicht sehen, wie es weitergeht, wenn unsere Hoffnung dahin scheint, wie der letzte König Judas, der geblendet und weggeführt wurde, so haben wir doch einen König in der Kraft des Herrn, der die Gläubigen führt und sie bewahrt und für sie sorgt, bis er alle, die zu ihm gehören, ohne Ausnahme, ohne auch nur einen einzigen zu verlieren, bis er sie alle hineinführt in die ewige Herrlichkeit. Vertraue darauf. Vertraue auf Christus. Vertraue seinem Wort. Vertraue seiner Führung. Vertraue seinem Wirken. Vertraue seiner Gnade. Folge ihm. Glaube ihm. Demut. Buße. Glaube, das ist es, was uns mit Jesus verbindet, mit diesem Herrscher verbindet, mit diesem Retter. Und du kennst diesen Retter nicht, wenn du nicht in Demut und Buße und Glauben mit ihm verbunden bist. Aber wenn du mit ihm verbunden bist, dann hast du den erkannt, der von Ewigkeit her Gott ist, der vor 2000 Jahren Mensch wurde in Bethlehem, um in Ewigkeit zu herrschen über die Gläubigen. Zum Segen und zum Heil und zur Freude und zur Herrlichkeit aller, die glauben und sprechen, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Amen.